Schön, dass ihr beim Podcast von Legal Truffles dabei seid. Wir machen Next-Gen-Lawyers und Next-Gen-Law-Firms für euch hör- und sichtbar. Ich bin Jana Saiz-Garcia, die Gründerin von Legal Truffles, der ersten Personalberatung für Legal Recruiting mit Fokus auf New Work Consulting. Hallo zur nächsten Folge Spotlight on Next Gen Lawyers im Fokus. Heute zum Thema Cybercrime und zu Gast habe ich Max Hortmann. Hallo Max.
Hi Anna, freut mich hier zu sein.
Ja, ich freue mich ebenso, dass du da bist. Ich hatte dich ja kontaktiert über einen gemeinsamen Bekannten, der mich auf dich aufmerksam gemacht hat, weil ich das Thema unfassbar spannend finde und als Laie man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann, aber das ja in vielen Fällen gar nicht greifbar ist, was alles unter Cybercrime fällt. Und deswegen wirklich herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um drei Fragen im Spotlight zu Cybercrime zu beantworten. Magst du dich selber auch einmal kurz vorstellen, wie es dazu kam, dass du mit deiner eigenen Kanzlei Hortmann Law insbesondere auf Kryptobetrug und Deepfakes deinen Fokus gesetzt hast?
Ja, also ich bin schon seit 10 Jahren Rechtsanwalt, habe 7 Jahre in Großkanzleien gearbeitet und im Bereich Private Equity, M&A und habe dann durch eine Off-Counsel-Position bei einer anderen Kanzlei so ein bisschen in den Kryptobetrug, in den Cybercrime-Bereich reingetastet und habe gemerkt, dass das total die Lücke ist und es dort wenig Rechtsprechung, wenig Literatur gibt und allgemein sehr viel Bedarf an Hilfe. So, dass mich das so gepullt hat, dass ich mich dann entschieden habe, da meinen Fokus reinzusetzen. Ja, diese Materie hat mich auch einfach interessiert, weil es ist nicht so oft in der Rechtsordnung, dass mal irgendwie so ein komplett neuer Bereich auftaucht, der auch noch sozusagen so unerforscht ist. Und das hat so ein bisschen meine Ambitionen gepackt und hatte ich eine Stimme, die mir gesagt hat, ich sollte mich da reinbewegen.
Danke für den ersten Einblick. Und die Mandatslage zeigt ja auch, dass es absolut wichtig ist und immer wichtiger wird. Aus unserem Vorgespräch habe ich 3 Fragen rausgefiltert, um halt allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen guten Einblick zu geben, was du tust und was dein Daily Business ist und was für Fälle bei dir auftauchen. Ich starte einfach mal mit der ersten Frage und zwar: Warum fallen gerade auch intelligente und erfolgreiche Menschen auf Kryptobetrug herein? Und was sagt das auch über die Professionalität moderner Cybercrime-Strukturen aus?
Ja, sehr gute Frage. Das ist auch, was ich immer festgestellt habe und was mich immer verwundert hat. Man meint ja, dass die Leute, man sagt ja so im Volksmund, wenn man keine Ahnung vom Kryptobetrug hat, das müssen ja dumme Leute gewesen sein. Aber so ist dem gar nicht. Das sind sehr intelligente Leute. Also ich kann bei keinem meiner Mandanten sagen, dass der irgendwie jetzt nicht, das würde ich eh nicht sagen, aber kann das Gegenteil nochmal sagen. Das sind sehr intelligente Menschen. Steuerberater, teilweise Rechtsanwälte, Apotheker, erfolgreiche Unternehmer. Die sind halt auch einfach in einem bestimmten Alter. Und in dem Alter ist man jetzt auch noch nicht so mit KI vertraut oder nicht mehr mit KI vertraut. Dadurch, da die sowas noch nie erlebt haben, sind die dann auch sozusagen für diese Betrüger dann gefundene Opfer. Zumal es ja dann auch die Betrüger, die schauen sich ja auch teilweise ihre Opfer an. Also es gibt natürlich welche, die machen Kaltakquise, aber es gibt auch gerade bei den großen Opfern, da ist immer noch so eine Art Love-Scam und Krypto-Scam drin, also dass sie quasi zum Beispiel über eine Dame über LinkedIn angeschrieben werden, die dann erstmal so eine Mischung aus Love-Scam und Krypto-Scam beginnt und dann sind die zu dem Zeitpunkt schon komplett profiled und die wissen, welche Musik sie hören, die wissen, wie ihre Tochter heißt und wie ihr Sohn heißt. Und spielen das natürlich dann extrem aus. Also das ist dann sehr manipulativ, durch KI gesteuert, durch KI investigiert. Und dadurch fallen wir dann halt sehr darauf rein und bauen dann ein extremes Vertrauen auf.
Kann ich dir kurz nochmal eine Zwischenfrage stellen? Der Begriff Scam ist jetzt ein paar Mal gefallen. Kannst du das mal ganz kurz noch für alle einmal definieren oder erläutern, was darunter zu verstehen ist.
Ja, Scam ist in der Regel eigentlich nichts anderes als Betrug. Also Liebesbetrug, Love-Scam, Krypto-Scam, Krypto-Betrug.
Mhm. Danke dir. Also, du hast mir ja auch quasi mal so einen typischen Fall geschildert, wenn das bei dir aufploppt und wenn Opfer sich bei dir melden. Und du sagtest sogar, dass das bis zu 10 und mehr täglich sogar sind, die sich bei dir melden.
Ja.
Das zeigt, wie rasant das steigt und dich halt auch finden, weil du ja auch sehr spezialisiert bist. Wenn, ja, Betrüger durch KI, Callcenter und so scheinlegitime Plattformen versuchen, systematisch das Vertrauen aufzubauen, wo liegt heute dann die größte Lücke, dass Opfer darauf reinfallen oder potenzielle Opfer darauf reinfallen? Beim Nutzer? Bei den Banken oder in den regulatorischen Systemen? Wie sieht das aus deiner Perspektive aus?
Also ich glaube in jedem Fall in den regulatorischen Systemen und bei den Banken, weil man kann zwar, und es wäre zwar sinnvoll, mal vielleicht für seine Eltern oder insgesamt vielleicht Menschen in dem Alter irgendwelche Aufklärung zu betreiben, aber wenn dann der Betrüger im Endeffekt am Telefon ist, merkt man dann nicht gleich, oh, das ist jetzt der Betrüger. Sondern die sind ja wirklich so gewandt, dass deine Aufklärung unter Umständen gar nicht hilft. Es ist ja auch so oftmals bei Paaren, wo der eine Teil betrogen wird, warnt auch die Frau und die ganze Familie vor dem Betrüger. Und die sind auch darauf eingestellt und isolieren dann die Person von der Familie. Ja, wo der eigentlich Fehler dann liegt oder was heißt Fehler, wo man eigentlich Schutz gebieten könnte, wäre praktisch bei den Banken, ja. Okay, man muss sehen, das Überweisungsgeschäft ist ein Massengeschäft. Also da kann man nicht jede Überweisung, es ist unmöglich, jede Überweisung zu überprüfen. Aber es gibt da ja so ein paar Konkretisierungen, also quasi, dass wenn so eine Überweisung einem evidenten Betrug entspricht, ein evidentes Betrugsmuster hat. Das heißt, wenn eine Person ihr Leben ganz normal verbringt, Ausgaben von Miete hat und Einkaufen und sonst mal nicht was und Auto, Rat fürs Auto und dann werden plötzlich einen Monat später 5.000 Euro nach Malta überwiesen, 5.000 Euro nach Italien, 10.000 Euro auf die Caymans und auf irgendwelche verschiedenen Konten, dann müsste eigentlich die Bank reagieren, was sie auch teilweise machen, ja, aber in viel, viel zu vielen Fällen wird das nicht gemacht und die Banken müssen ja dann auch nur warnen, weil gut, einerseits der Kunde ist der König, der darf, das ist ja sein Girokonto, er darf überweisen, wenn er will. Und die Bank darf ihn dafür theoretisch nicht abhalten. Aber es wird trotzdem vielleicht gesetzgeberisch irgendeinen Mechanismus geben, das bei so Fällen aufzuhalten.
Und nochmal einen Check, wirklich einen Proof durchzuführen. Ich merke gerade, lass uns doch noch mal einen Schritt zurückgehen. Das ist wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass ich auch schon mit dir im Vorgespräch so tief drin war.
Ja.
Du hattest mir so einen typischen Fall geschildert, wie es überhaupt dazu kommt, dass jemand auf dieser Scheinkrypto-Plattform landet. Wenn du das auch noch mal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer einmal schildern könntest, wie das anfängt, wie das Opfer darauf aufmerksam wird, bis hin zu, es kommen diese Überweisungen von 5.000 Euro und mehr zustande.
Ja, also es fängt immer dadurch an, dass ein Opfer auf irgendeinen Link klickt, das heißt vielleicht per E-Mail bekommen oder eine Sendung sieht, die komplett KI-animiert ist und da sitzen dann Friedrich Merz zum Beispiel und der erzählt von seiner tollen Anlage. Und die sich dann von 200 Euro auf 800 Euro irgendwie erhöht hat im Rahmen der Show.
Also auch eine komplette Deepfake-Sendung.
Genau.
Krass, ja.
Oder und dann kommt man in eine WhatsApp-Gruppe, wenn man dann noch irgendwo draufklickt. Oder man kommt auch einfach mal so in eine WhatsApp-Gruppe. Also es gibt natürlich verschiedenste Möglichkeiten, wie man in diese WhatsApp-Gruppen kommt oder wie man in diese Telegram-Gruppen kommt. Und wenn man dann in dieser Telegram-Gruppe angelangt ist, dann wird man meistens angerufen von einem Berater Die sind sehr freundlich und eloquent und die schlagen dann erstmal ein Investment von 200 Euro vor. Das ist so ein Betrag, den kann mal jeder, sagen wir, riskieren. Und da denkt sich jeder, okay, wenn das jetzt Betrug ist, dann ist halt weg. Und gerade dieser Betrag ist deswegen so gefährlich. Und dann wird das investiert und dann sind dann plötzlich irgendwie dann 800 Euro draus geworden und die bekommt man dann noch ausgezahlt.
Das ist so der Start.
Genau. Dann halten das die Leute für vertrauenswert, weil der Berater ist ja auch so vertrauenswert. Der fragt nach den Kindern, der fragt nach allem. Der ist genauso, wie man ihn sich wünschen würde. Und dann wird mehr investiert. Dann werden vielleicht 5.000, 10.000 investiert. Und dann sind das irgendwann dann 50.000. Und dann ist einmal so, also wie das investiert wird. Man hat ja meistens ist es so, dass man quasi mit dem Berater spricht und die eröffnen, also die machen auch von einem, nehmen auch den Ausweis von einem und machen quasi ein richtiges Ident-Verfahren, um einen an der Plattform teilnehmen zu lassen. Und da ist es dann so, dass sie eigentlich meistens bei einem Zahlungsdienstleister von einem Krypto-Unternehmen, das ist meistens in Malta OpenPaid, öffnen die im Namen der Kunden ein Konto. Also auf deren eigenen Namen, ein Kryptokonto, und öffnen auch eine Krypto-Wallet dann sozusagen auf dem Namen der Kunden. Die Kunden haben, die sehen das zwar mit, aber die haben da keinen Zugriff auf diese Wallet wirklich. Also sie können da sich einloggen, aber die haben nicht die Verfügungsbefugnis, weil denen da einige Parameter dazu fehlen. Also mal vereinfacht.
Und unterscheidet sich das schon vom optischen, von den offiziellen Wallets, die man dann kennt? Oder ist das eigentlich auch schon so ein Fake?
Das ist eine ganz normale Wallet.
Ja.
Das ist eine ganz normale Wallet. Also die brauchen sie quasi, weil dann ist die Wallet auf den Namen des Kunden eingerichtet. Die wollen das ja auch verschleiern, also die wollen ja auch Geld waschen. Und dann schickt das Opfer quasi das Geld an seine eigene Wallet nach Malta. Und dann kommt es da an, aber das Opfer hat nicht die komplette Verfügungsbefugnis über die Wallet, weil die Betrüger haben im Endeffekt die Parameter, dass sie da mitwirken müssen, wenn irgendwas wegüberwiesen wird. So, dann wird diese Wallet mit dieser Fake-Wallet verbunden. Also das ist so ein Interface im Rahmen der richtigen Wallet. Und das ist dann diese Fake-Seite.
Die Verschleierung dann, ne?
Genau, genau. Und dann ist es natürlich so, dass die Leute dann anfangen zu traden. Also sie schicken dann Geld hin. Und das Geld vermehrt massiv. Dann sind vielleicht aus 15.000 oder 50.000, 150.000 geworden. Die Leute können auch nicht mehr so wirklich unterscheiden, was ist jetzt mein Geld, was ist das Geld auf einem Interface, also ob das jetzt das für die für alles real und ihr Geld. Und dann geht es irgendwann darum, dann haben sie einiges Geld da liegen. Und dann kommen die Betrüger, dann machen die Betrüger natürlich Druck, dann wollen die mehr Geld. Dann heißt es zum Beispiel, du hast jetzt hier 150.000 Euro und dann wollen die Leute es ausgezahlt haben. Aber wir haben jetzt hier gerade mit der Steuerbehörde, du musst jetzt 15% Steuern zahlen oder 20% Steuern. Also das heißt, du musst nur mal 30.000 Euro jetzt bezahlen.
So wird dann Geld gehalten, ne? Weil jeder möchte ja gar nicht den hohen Steueranteil aufbringen.
Doch, die wollen das ja ausgezahlt bekommen. Also 150.000, dann sagen, können wir machen, aber dann, wir brauchen jetzt 30.000 Euro Steuern, weil die müssen wir direkt abführen. Und dann zahlen die Leute meistens nochmal 30.000 Euro. Und dann kommt irgendwie, ja, es hat jetzt nicht geklappt und es gibt jetzt nochmal was mit Geldwäsche. Es müssen jetzt nochmal 25.000 Euro überwiesen werden. Und so machen die das dann, mit so Tricks machen die das dann, bis die Leute fast kein Geld mehr haben. Oder sie sagen, jetzt ist eine ganz tolle Investmentrunde da, heute nur einmal kann man den Gewinn so und so viel erhöhen und dann investieren die Leute vielleicht nochmal 50.000. Weil einerseits glauben sie denen ja so sehr, weil die so vertrauenswürdig sind. Einerseits ist es die Gier, dass man da immer mehr Geld bekommt. Und einfach das Verständnis, dass, glaube ich, keiner mehr weiß, was sein Geld ist und was das was das fiktive Geld ist, weil die so den Überblick verloren haben.
Über welchen Zeitraum spielt sich das ungefähr ab, bis so diese Stufen erreicht sind?
Also, das geht immer, manchmal geht es relativ schnell, das können manchmal 1-2 Monate sein. Aber so bei den CEO-Frauds, da kann das auch manchmal ein halbes, dreiviertel Jahr dauern. Also bei diesen Social Engineering, Love Scam, Kryptobetrugsfällen, wo sie dann irgendwie bei LinkedIn sich kennenlernen. Oder bei Love Scam-Fällen kann es auch manchmal 2-3 Jahre dauern.
Also bis so die Beziehung aufgebaut ist, gefestigt ist und dann halt je nach Auslegung, also je nach Konstellation dann halt immer weiter die Schritte vorgegangen werden, um halt die Opfer weiter mit reinzuziehen.
Genau, das baut sich auf, kennenlernen, Vertrauen aufbauen, Vertrauen abgeben und dann kompletter Kontrollverlust.
Ja. Ich glaube, wir sind hier schon weit über die 3 Fragen, was ich jetzt aber gar nicht schlimm finde. Mir brennt doch noch mal eine Frage auf den Nägeln, die sehr sensibel ist eigentlich auch. Was macht das psychologisch mit den Opfern, die dann auch bei dir im Gespräch landen?
Das ist eine komplette Traumatisierung. Also die sind ja erheblich traumatisiert, wie nach einem Unfall oder wie nach einer schweren Gewalttat. Die merken dann, dass sie einmal ihr ganzes Geld verloren haben oder beinahe ihr ganzes Geld, ihre Altersvorsorge oder was sie für ihre Kinder gespart haben. Also auch jetzt wichtige, wichtige finanzielle Posten. Die sind ja schockiert, weil sie es irgendwie geglaubt haben, irgendwie nicht geglaubt haben. Und weil sie merken, dass sie einfach über Monate lang von irgendjemandem im Telefon komplett manipuliert worden sind und sich von ihrer Familie abgekapselt haben und nur noch am Computer saßen. Das ist ein sehr furchtbares Trauma.
Wahrscheinlich auch viel mit Selbstzweifeln, Selbstschuld. Wie konnte mir das passieren? Und jetzt ist man sehr tief drin in dieser Schleife.
Ja, ich meine, diese Leute sagen immer, ich bin so dumm, wie konnte mir das passieren? Aber ich kann da nur sagen, sie sind nicht dumm. Also das passiert wirklich jedem und kann jedem passieren.
Du hattest ja zwischendurch schon fallen lassen, dass die Täter im Prinzip kaum greifbar sind.
Ja.
Und was bedeutet das für die Zukunft der Betrugsbekämpfung? Also liegt die vor allem daran, dass Banken und Plattformen stärker in die Haftung genommen werden oder genommen werden sollten?
Ja, ich denke, das ist das Zukunft, dass Banken andere Systeme entwickeln müssen, noch genauere Systeme, die sowas irgendwie herausfiltern, am Gesetzgeber, der vielleicht auch irgendwie eine Regelung schafft, dass bestimmte Konstellationen von Überweisungen, die einem Muster entsprechen, dass die einfach nicht durchgeführt werden dürfen oder dass da irgendwie nochmal jemand weiter drüber gucken muss, der irgendwie zustimmt. Also dass man muss ja die Leute irgendwie vor sich selbst schützen, weil ich finde, diese Warnpflicht ist auch irgendwie, ja, es ist beinahe albern, dass man sagt, die Bank muss warnen, dann ist alles in Ordnung, weil so viele Opfer, die ich kenne, die wurden gewarnt und es ist ihnen trotzdem egal. Also kann nicht sein, dass die Bank dann sagt, ja, hier, das ist gefährlich, und dann können sie sich zurücklehnen, weil sie helfen ja den Leuten an sich nicht. Und bei Kryptobörsen, die haben ja extrem viele Informationen über Wallets und alles, also praktisch über die Empfänger.
Mhm. Was ist da auch so dein juristischer Ansatz, den du fährst? Also abseits der Opferbetreuung, gibt es da was, wo du dich für einsetzt oder wo du noch aktiv bist?
Ich bin Autor, noch wissenschaftlicher Autor. Ich gebe jetzt auch bald ein Cybercrime-Handbuch heraus, so einen größeren Verlag. Und mein Grundsatz ist eher so die Plattformhaftung, Bankenhaftung. Die Plattformen haben so viele Informationen über die, wissen teilweise, dass Gelder an irgendwelche kompromittierten Accounts gehen, dass da gibt es Scam-Warnungen und die könnten eigentlich so Dinge kontrollieren und aufhalten. Da ist es natürlich auch so, da gehen Hunderttausende von Transaktionen, aber sowas könnte man ja auch technisch irgendwie so aufbereiten, da dass mehr Gemzahlungen gestoppt werden. Oder dass einfach es immer wieder passiert, dass nach so einem Kryptobetrug die Gelder auf irgendeiner Wallet landen, die wieder an den Exchange geknüpft ist, wo die anscheinend dann ihr KYC nicht richtig gemacht haben, weil das eine Betrüger-Wallet ist. Oder auch vielleicht der Ansatz, dass man mal guckt, ich meine, die ganzen Betrugsseiten werden alle von demselben Host-Provider gehostet, ob man dann sowas nicht haftbar machen kann. Also das ist so mein wissenschaftlicher Approach, da in diese Richtung Haftung zu begründen.
Danke für die Einblicke und auch die Vorausblicke. Also da dürfen wir auch wirklich gespannt sein, bis also dein Buch veröffentlicht wird. Gibt es da schon in etwa ein geplantes Datum oder so, dass man sich das schon mal notieren kann?
Also es wird so um die 1000 Seiten. Das wird mir schon so eineinhalb Jahre werden das schon sein.
Also ist noch am Anfang das Projekt, aber ist auf jeden Fall ein festgeplantes Projekt.
Ja.
Alles klar, wir halten das im Auge. Auch ich halte das im Auge. Max, gibt es denn ein Takeaway oder einen persönlichen Lifehack für die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt hier von unter uns in der Jura-Bubble in puncto Cybercrime, den du gerne teilen möchtest?
Ja, dass man insbesondere immer wachsam sein soll, gerade auch vielleicht hierüber mal seine Eltern aufklären soll oder Personen im Umfeld, die vielleicht nicht so bewandelt mit KI sind. Die Tricks werden immer, immer perfider. Es wird immer mehr versucht. Man bekommt immer mehr Anfragen, dass man die irgendwie versucht, da so ein bisschen zu schützen, darauf zu schulen und auch selbst einfach, wenn mal jemand irgendwie anruft, der Druck ausübt und sich dann selbst schon mal in sich gehen, darüber nachdenken, war das jetzt eine zu sehr freundliche Stimme, war die jetzt mit KI generiert, was will der eigentlich, weil so, die rufen einfach an und bringen einen in eine unfassbare Druckposition und auch egal wie erfahren man ist, das ist schwierig dann.
Also wachsam bleiben, sensibel bleiben, aber auch sensibilisieren und mal Hand aufs Herz, glaubst du, dir könnte das passieren?
Ja, ich hatte mal jemanden, der hat es versucht, der kam bis zum zweiten Anruf mit mir. Und dann habe ich es gemerkt. Ja.
Also, auch wenn man sich tagtäglich damit befasst, das heißt, die werden immer, immer ausgefeilter, was die Strategie und das Auftreten betrifft.
Ja.
Max, ich danke dir für diesen total spannenden Einblick. Ich glaube, wir hätten hier noch viel länger machen können und an der einen oder anderen Stelle noch viel, viel tiefer eintauchen können. Ich packe alle Links zu dir selbstverständlich in die Shownotes. Wenn euch das Thema weiter interessiert, nehmt gerne Kontakt zu Max auf. Er ist auch auf LinkedIn sehr aktiv. Also da findet man auch richtig gute Posts und Content von dir. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du hier Gast warst. Und ich freue mich schon darauf, mit dir weiter in Kontakt zu bleiben.
Danke, kann ich nur so zurückgeben. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
War ein sehr interessantes Gespräch und danke für die tolle Fragen.
Gerne. Bis ganz bald, Max.
Bis ganz bald, Jana.
Ihr möchtet mehr über Legal Truffles erfahren? Dann besucht unsere Homepage unter www.legaltruffles.de. Folgt uns bei LinkedIn und Instagram und vernetzt euch auch gerne mit mir bei LinkedIn. Lasst uns gerne auch eure Bewertung für diesen Podcast da. Bis zur nächsten Folge mit einem weiteren Legal Truffle. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.